Wir haben von Deborah ein paar Weisheiten über Hunger gehört. Ja, ein Thema, das uns ja alle nur am Rande betrifft. Aber auch in der heutigen Zeit gibt es immer noch Menschen, die Hunger leiden. Auch trotz moderner Technologie und einer Landwirtschaft, die unheimlich effizient ist, trotzdem gibt es immer noch Hunger auf dieser Erde. Es gibt Dürre, es gibt Hungersnöte und das ist etwas, das die Menschheit eigentlich über alle Jahrhunderte begleitet hat. Das gab es immer. Es gab es im Mittelalter, es gab es in der biblischen Zeit, es gab es auf allen Kontinenten, in Asien, in Europa, in Afrika. Auch in Israel gab es immer wieder Hungersnöte. Und davon berichtet der Text aus 2. Könige 6, 24 bis 30. Und das lese ich euch jetzt vor und da kommt auch die Passage vor, die für unsere Ohren doch relativ hart daherkommt. Einige Zeit später zog König Ben-Hadad von Syrien alle seine Truppen zusammen, marschierte in Israel ein und belagerte Samaria. In der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot aus. Schließlich kostete ein Eselkopf 80 Silberstücke. Und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 Silberstücke bezahlen. Als König Joram einmal auf der Stadtmauer umherging, flehte eine Frau ihn an. »Hilf mir doch, mein Herr und König!« Er entgegnete, »wenn schon der Herr dir nicht hilft, wie sollte dann ich dir helfen können? Kann ich dir etwa Brot oder Wein geben? Was also willst du?« Da brach es aus ihr heraus. »Diese Frau da drüben hat zu mir gesagt, gib uns heute deinen Sohn her, damit wir ihn essen können. Morgen essen wir dann meinen. Also haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Doch als ich am nächsten Tag zu ihr kam und sie aufforderte, nun ihren Sohn herzugeben, da hatte sie sich versteckt. Als der König das hörte, zerriss er erschüttert sein Obergewand, weil er immer noch oben auf der Stadtmauer stand, konnten alle sehen, dass er auf dem bloßen Leib nur ein Bußgewand aus grobem Sacktuch trug. Das war eine bittere Zeit in Israel. Es herrschte eine Hungersnot. Das historische Umfeld war so, dass Gottes Volk geteilt war in Israel und Juda. Samaria war die Stadt, die Hauptstadt von Israel. Und jahrelang hatten sie Krieg mit Aram, mit Syrien. Und Samaria war belagert. Und durch die Belagerung brach eine Hungersnot aus. Eine große Hungersnot. Und die Leute, die kämpften um das nackte Überleben. Die Lebensmittel waren unerschwinglich. Es konnte sich kaum jemand das leisten. Menschen waren bereit, unreine Tiere zu essen. Denn ein Eselskopf war etwas Unreines. Sie haben Mist gegessen. Und dafür noch viel bezahlt. Und Menschen waren sogar bereit, einander zu essen. Mit dem Bericht von der Frau. Könnt ihr euch vorstellen, wie verzweifelt die Leute waren? Ja, der König war auch verzweifelt, hat sein Gewand zerrissen, als er das gehört hat, was da geschehen ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie hoffnungslos die Lage da in Samaria war, wie brutal der Hunger war, der die Menschen gequält hat? Es war einfach nur schrecklich. Doch noch viel schlimmer und schrecklicher war die geistliche Leere, die im Land herrschte. Die Gottlosigkeit, die über das Volk gekommen war. Das Volk, das nicht mehr Gottes Volk sein wollte. Denn immer, wenn das Volk sich von Gott abgewandt hatte, ist es geschehen, dass Hungersnöte über das Volk Israel gekommen sind. Und so war es auch in diesem Fall. Auch in diesem Fall befand sich das Volk nicht nur in einer Hungersnot, sondern in einer geistlichen Hungersnot. Und diese geistliche Hungersnot, die konnte man sehen und war erkennbar daran, dass das Volk Bürgerkrieg hatte. Gottes Volk kämpfte gegeneinander. Sie hatten den Bund mit Gott gebrochen und dafür waren sie Bündnisse mit umliegenden Staaten eingegangen, um sich irgendwie die Macht zu erhalten. Sie haben Götzen angebetet von den umliegenden Völkern und sie haben Gottes Gebote missachtet und dadurch kam soziale Ungerechtigkeit über das Volk und plagte die Menschen. Unter der Oberfläche der momentanen Hungersnot war noch eine viel tiefere geistliche Hungersnot. Und diese Hungersnot, die versteckt sich auch unter der Oberfläche von unserer Gesellschaft. Wir erleben ja schon seit Jahrhunderten keine Hungersnot mehr. Die letzte Hungersnot in der Schweiz, also es gab auch Hungersnöte in der Schweiz, die letzte Hungersnot, die war 1816, also 208 Jahre her. Wir gehören zu den wohlhabendsten Ländern. Uns geht es gut. Und trotzdem stecken wir in einer geistlichen Hungersnot, wie sie dieses Land noch nie gesehen hat. Die Kirchen leeren sich, immer mehr Kirchen austritschen. In den Herzen der Menschen hat es keinen Platz mehr für Gott. Gottesfurcht wurde ersetzt durch Selbstverliebtheit. Die Feiertage sind eigentlich sinnentleert. Die Bibel, das ist eine Lektüre für Randgruppen. Christliche Werte werden so sukzessiv peu à peu beerdigt. Und gleichzeitig boomt in unserem Land Aberglauben, Angebote von Geistheilern, es boomt Kartenlesen, esoterische Praktiken, okkulte Praktiken, Pseudoreligionen sind im Vormarsch. Und das zeigt, dass die Menschen sich nach Spiritualität sehnen. Sie haben einen Hunger. Sie sehnen sich nach Erfüllung für ihre Seele, nach Antworten für ihre Existenz. Sie sehnen sich nach dem Eingreifen von höheren Mächten. Menschen dürsten danach, geliebt zu werden, Treue zu erleben, erfüllende Beziehung zu haben, von Bedeutung zu sein. Menschen hungern danach, nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Hoffnung. Und das sind ja alles Dinge, die Gott schenkt. In unserem Land herrscht eine Hungersnot, eine geistliche Hungersnot, wie damals in Samaria, als eine riesen Hungersnot war und eine geistliche Hungersnot damit einherging. Aber in dieser Phase war nicht alles nur von Hunger geprägt, sondern in diesem Text wird eine Gruppe von Menschen in den Fokus gerückt, die unerwartet und völlig unverdient mitten in dieser Hungersnot Überfluss erlebten, ihren Hunger stillen konnten und ihren Durst löschen. Und da geht es weiter in dem Text bei Vers 3. 7,3. Draußen vor dem Stadttor saßen vier aussätzige Männer. Sie sagten zueinander: Was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht in das Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben. Sobald es dunkel wurde, machten die vier sich auf den Weg zum Heerlager der Syrer. Doch als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keinen Menschen entdecken. Denn die Syrer waren alle geflohen und hatten das Lager verlassen. Und so kamen sie in ein verlassenes Lager. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Städte außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Da waren Aussätzige, die hatten den Tag ihres Lebens. Die konnten es kaum fassen. Jahrelang auf der Verliererseite. Jahrelang ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Jahrelang nur Resten gegessen. Immer Hunger gehabt. Und jetzt gab es Essen und Trinken im Überfluss. Und die haben gegessen, bis sie geplatzt sind, getrunken, bis es ihnen zum Mund herauslief. Die haben gesungen, getanzt, die haben eine riesen Party gefeiert. Die Aussätzigen hatten das Los ihres Lebens gehabt. Sie hatten nichts gehabt und jetzt Überfluss. Sie hatten den Tod erwartet, nichts mehr erwartet und jetzt das Leben gefunden. Sie waren hoffnungslose Fälle und jetzt waren sie plötzlich Hoffnungsträger. Und so eine Situation, in solch einer Situation befinden wir uns ja eigentlich auch. Wenn wir Jesus begegnet sind und ein neues Leben mit ihm begonnen haben, dann sind wir auch von hoffnungslosen Fällen zu Hoffnungsträgern geworden. Genauso unverdient wie die Aussätzigen. Genauso unverhofft wie die Aussätzigen in diesem Bericht. Und in einer ähnlichen Situation wie die Aussätzigen damals. In der Stadt, da herrschte eine Hungersnot und die Aussätzigen, die hatten Überfluss. Und so ist es auch in unserem Land. In unserem Land herrscht eine geistliche Hungersnot und Menschen haben Überfluss, haben geistlichen Überfluss. Und das sind wir, du und ich. Wir haben geistlichen Überfluss. Unser Hunger nach einer Beziehung mit Gott, unser Hunger nach Frieden für die Seele, für den Sinn des Lebens zu haben, für Hoffnung auf ein ewiges Leben. Dieser Hunger ist für uns gestillt. Unser Durst nach Gerechtigkeit, nach Orientierung, nach einem Fundament im Leben, nach einem Halt in schwierigen Zeiten. Dieser Durst ist gestellt. Wir können uns satt essen an Gottes Barmherzigkeit, an seiner Gnade und Fürsorge. Wir können uns satt trinken an Gottes Liebe, Güte und an seinem Segen. Wir dürfen das genießen, dieses Geschenk haben. Wir dürfen den Segen auskosten wie die Aussätzigen. Das genießen, was uns geschenkt ist. Feiern, was uns Gott gegeben hat. Aber das kann nicht alles gewesen sein. Das ist zu wenig. Es gibt Menschen, die hungern. Es gibt Menschen, die erleben eine geistliche Hungersnot. Die leben in einer ähnlichen Situation wie in Samaria. Da herrschte eine unendliche Not und die Aussätzigen, die hatten Überfluss. Und dann sagten sie sich in ihrem Überfluss mit den dicken Bäuchen, und voll getrunken, sagten sie sich nach dem Feiern, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Und das ist eigentlich der Kernvers in dieser Geschichte. Der Kernvers ist, es ist nicht recht, wenn wir das für uns behalten, was wir gefunden haben. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir es nicht weitersagen. Wir müssen die anderen einladen. Und in ihrer Glückseligkeit ist diesen Aussätzigen ein Licht aufgegangen. Sie haben gemerkt, hey, das ist ja nicht in Ordnung, wenn wir den Überfluss genießen und andere hungern. Und darum haben sie sich aufgemacht und haben es den anderen erzählt, haben die anderen eingeladen, damit sie nicht verhungern. Und sie haben das getan, was naheliegend ist. Und das ist etwas, was auch wir tun sollten. Denn wenn Menschen im Überfluss leben und andere haben nichts, dann ist das nicht in Ordnung. Und wenn Menschen in einem geistlichen Überfluss leben und andere leiden Hunger, dann ist das auch nicht in Ordnung. Dann muss man irgendetwas tun. Da muss etwas geschehen. Da muss jemand etwas unternehmen. Und dieser jemand, das können wir sein. Wir können Menschen einladen. Wir können sie einladen, sich mit Gott zu beschäftigen. Wir können sie einladen, sich bewusst zu sein, dass sie überhaupt Hunger haben und sich die Grundfragen des Lebens zu stellen. Und eine Gelegenheit ist das Alpha-Live-Treffen. Das sind verschiedene Treffen, bei denen es um die Grundfragen des Lebens geht. Es geht darum, was Christsein ist, und was man gewinnen kann, wenn man Jesus im Leben annimmt. Und es ist eine Möglichkeit, dass Menschen ihren geistlichen Hunger stillen können. Es beginnt mit einem Schnupperabend im Januar und dann ist es quasi jede Woche und wir behandeln Themen wie: Wer ist Jesus? Warum ist Jesus gestorben? Wie bete ich? Wie führt Gott? Wer ist der Heilige Geist? Eine sehr gute Gelegenheit, Menschen, die vielleicht sich nicht mal bewusst sind, dass sie Hunger haben, aber trotzdem Hunger haben und am Verdursten und Verhungern sind geistlich, dass diese Menschen Jesus finden können. Eine andere Gelegenheit ist natürlich das Theater, eine Einladung für nächsten Samstag beim Theater, das wir anbieten, oder der offene Kleiderkasten, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und im Gespräch dann auf die Themen zu kommen. Oder das Konzert des Chors am 22. dann. Oder einfach, dass man Menschen einlädt in den Gottesdienst. Eine Welt, die am Verhungern ist, braucht Menschen, die andere einladen, zu Gott zurückzukehren, sich beim himmlischen Vater anzudocken, sich zu versöhnen mit Gott und sich beschenken zu lassen mit der Fülle des geistlichen Lebens. Eine Welt, die geistlich am Verhungern ist, braucht Menschen, die sagen: Es ist nicht recht, dass wir es für uns behalten, sondern wir wollen es mit anderen teilen. Sie braucht Menschen, die bereit sind, Freudenboten zu sein und die Komfortzone zu verlassen. Die bereit sind, sich zu überwinden, und das braucht es ja auch für diese Aussätzigen in der Geschichte. Und das können wir lesen im dritten Teil der Geschichte, dann ab Vers 9. Doch dann sagten sie zueinander: Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Die vier eilten zur Stadt zurück, machten die Torwächter durch lautes Rufen auf sich aufmerksam und erzählten ihnen, wie sie ins syrische Heerlager gekommen waren, aber dort keinen Menschen angetroffen hatten. Wir sahen und hörten niemanden. Pferde und Esel waren an ihren Pfosten angebunden und in den Zelten lagen noch alle Habseligkeiten der Syrer herum. Die Torwächter verbreiteten die Nachricht sofort in der ganzen Stadt und auch im Königspalast wurde sie gemeldet. Obwohl es mitten in der Nacht war, stand König Joram auf und ließ seine Berater zu sich kommen. Ich kann euch sagen, was die Syrer vorhaben, begann der König. Sie haben längst gemerkt, dass wir am Verhungern sind. Nun haben sie sich aus dem Lager zurückgezogen und sich in einen Hinterhalt versteckt. Sobald wir aus der Stadt herauskommen, wollen sie uns alle gefangen nehmen, um dann mühelos die Stadt zu erobern. Aus den Aussätzigen in der Geschichte, aus den hoffnungslosen Fällen, waren jetzt Hoffnungsträger und Freudenboten geworden. Freudenboten zu sein, bedeutet aber, dass man sich überwinden muss. Das kostet Überwindung. Und in dieser Geschichte auch, die Aussätzigen, die mussten sich überwinden, aus dem Lager der Syrer in die Stadt zu gehen. Denn sie waren ja zufrieden und satt wie noch nie in ihrem Leben, hatten es so gut wie noch nie. Sie waren vom Wein benebelt und waren glücklich. Ihr Traum, der war in Erfüllung gegangen. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie haben den gelebt. Und jetzt sollten sie in die Realität zurückkehren. An einen Ort, an dem sie nicht mal willkommen waren. Das brauchte Überwindung. Und es wurde ihnen auch eigentlich schlecht gedankt. Der König unterstellte ihnen, Verräter zu sein. Hat schlecht gedacht über sie. Hat sie eigentlich auch zur Seite geschoben, die hatten keine Bedeutung mehr und sie hatten nachher ein Leben wie vorher. Es hat sich für sie nicht viel geändert. Also das war relativ hart. Und in dieser Geschichte kann man sehen, dass ja Freudenbote zu sein Überwindung braucht. Das braucht Überwindung. Man muss die Komfortzone verlassen, hinter Anonymität. Farbe bekennen, sich outen. Man muss die Komfortzone verlassen hinter vertrauten Beziehungen in der Gemeinde mit Freunden, die den Glauben mit mir teilen und man nicht aneckt. Und man muss die Komfortzone verlassen von Gleichgesinnten, die gleichen Ziele haben, mit denen man nicht irgendwie aneinander gerät. Und man muss umdenken. Man muss umdenken und das mussten diese Aussätzigen auch, sie mussten umdenken lernen, dass es eben nicht nur um sie ging, dass sie jetzt da den großen Reibach gemacht haben oder dass man umdenken muss, dass es nicht nur um mich geht, dass ich gerettet bin, dass ich Frieden habe, dass es mir geistlich gut geht. Es gibt auch andere, die Jesus kennenlernen müssen, die Vergebung brauchen, die Vergebung nötig haben, weil sie am Verhungern und Verdursten sind. Man muss begreifen, dass Christsein nicht nur ein Anhäufen von geistlichen Schätzen ist, sondern ein Teilen von geistlichem Segen. Natürlich ist es schön, wenn wir den geistlichen Reichtum genießen dürfen. Das ist ja wirklich ein Geschenk Gottes, aber es geht noch um mehr. Es ist noch wichtiger, den Segen Gottes mit anderen zu teilen. So wie die Aussätzigen, die haben auch geteilt mit den anderen, haben sich aufgemacht, haben sich überwunden und dazu mussten sie Prioritäten setzen. Und so müssen wir manchmal auch Prioritäten setzen, dass das Evangelium weitersagen wichtiger ist, als sich noch tiefer darin zu versenken oder dass Menschen zu integrieren wichtiger ist, als die eigene Gemeinschaft noch mehr zu pflegen. Dass der Gottesdienst ansprechend sein muss für Menschen außerhalb, mehr als für uns. Dass wir für andere beten und nicht nur um uns selber kreisen. Es braucht manchmal ein Umdenken und eine Bereitschaft, sich Freudenbote zu sein, etwas kosten zu lassen. Und das kostet etwas. Kraft kostet es, man muss sich einfühlen in andere Menschen, das mussten die Aussätzigen auch, dann haben sie plötzlich realisiert, das ist doch nicht in Ordnung, in der Stadt sind so viele Leute und haben Hunger und wir haben Überfluss. Sie haben umgedacht, man muss eintauchen in die Welt des anderen, muss sich überwinden, eigene Ängste, Trägheit, Ratlosigkeit, wenn man nicht weiß, wie man es überhaupt weitererzählen soll und Zeit. Und es ist natürlich so, wenn man sich aufmacht und ein Freudenbote ist, dann kann das manchmal wehtun. Eine Einladung wird abgelehnt. Es wird einem falsche Motive unterstellt, dass man Spenden sammeln möchte oder sich selbst nur beruhigen möchte. Man wird vielleicht verspottet, bloßgestellt. Jemand ist skeptisch und bricht die Beziehung ab. Oder man wird eben wie Aussätzige behandelt, weil die Leute das nicht wollen, was man ihnen anbieten kann. Einladen kann wehtun. Das war auch schmerzhaft für diese Aussätzigen. War nicht so prickelnd, diese Erfahrung, als sie zurückgingen und dann ihnen eigentlich unterschoben wurde, dass sie Verräter sind und dann beiseite geschoben wurden und die Leute dann ihr Ding wieder gemacht haben. Aber wenn man Freudenbote ist, dann erlebt man ja nicht nur das, sondern man kann auch Freude erleben. Wenn Menschen, die geistlich am Verhungern waren, plötzlich satt werden. Wenn Menschen, die geistlich am Verdursten waren, plötzlich die Fülle von Gottes Segen erfahren. Wenn Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren hatten, plötzlich wieder ein Fundament im Leben haben. Oder wenn Menschen, die orientierungslos waren, durch die Bibel wieder eine Orientierung im Leben haben. Oder Menschen, die ausgebrannt waren, dann die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Menschen, die verloren waren, gerettet werden. Oder Menschen, die verzweifelt waren und keine Hoffnung mehr hatten, wie diese Aussätzigen, das ist doch alles egal, plötzlich wieder Hoffnung erleben. Das ist etwas, was Freude macht. Und es kann geschehen, weil Menschen gesagt haben, es ist doch nicht recht, dass wir es für uns behalten, sondern wir wollen es mit anderen teilen. Und dieser jemand kannst du und ich sein. Ja, und diese Geschichte soll uns motivieren, solche Personen zu sein, Hoffnungsträger für andere Menschen, Freudenboten inmitten einer geistlichen Hungersnot. Und ich möchte bitten, dass wir auf offene Ohren stoßen, wenn wir von Jesus weitererzählen. Wir beten gemeinsam. Ja, Jesus, ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir für all den geistlichen Segen, den wir genießen dürfen. Ich danke dir, dass wir etwas anzubieten haben für eine Welt, die geistlich eine riesige Hungersnot erlebt, gerade in unserem Land. Ich bitte dich, dass du uns die richtigen Worte schenkst, an die richtigen Leute führst und dass wir auf offene Herzen stoßen, wenn wir etwas von dem erzählen, was den Hunger stillen kann. Amen.